Nordisch gleich. Der Podcast zu Feminismus und Gleichberechtigung aus Schleswig-Holstein. Ich bin Wiebke Tischler und Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Kenninghusen im Kreis Steinburg. Mit diesem Podcast gehe ich mit meinen Gästen im Dialog neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit und teile mit euch Informationen zu Feminismus und Gleichberechtigung. Ja, die Sommerpause ist vorbei. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid alle erholt und freut euch wieder über ein paar gleichstellungspolitische Themen hier im Podcast. Heute möchte ich, weil wir jetzt September haben, möchte ich gerne über Politik reden. Die Bundestagswahl steht vor der Tür und ich habe heute eine Kollegin, eine Gleichstellungsbeauftragte aus dem Amt Südschondern. Das ist die Silke von Kammler-Emmermann zu Gast und heute sogar ganz direkt und persönlich in meinem Büro. Hallo Silke.
Hallo Wiebke, vielen Dank für die Einladung hierher.
Ja, Silke, du bist bei uns als Gleichstellungsbeauftragte immer, wenn es ums Politik geht und Arbeit von Frauen in der Politik, eine Expertin. Das liegt daran, dass du selber auch Erfahrung in der Politik gemacht hast. Erzähl doch mal, was hast du gemacht und wann und wie lange?
Ja, ich war von 1995 bis 2009 Dezernentin in einem mittelhessischen Landkreis und ich war dort Dezernentin für Frauen, Gleichstellung, Bürgerbeauftragte und habe das gesamte Portfolio abgedeckt, was insbesondere Gleichstellung und frauenpolitische Fragestellung in diesem Landkreis zu beackern hatte.
So Dezernentin, das sagt vielleicht nicht allen Frauen etwas. So, wo ist das so einzuordnen in der Hierarchie in
das
einem Landkreis?
Ist im Landkreis einzuordnen direkt unter dem Landrat oder mit dem Landrat. Ich war eben auch stellvertretende Landrätin dort und habe auch als Gleichstellungsbeauftragte gewirkt. Also das, aber politisch ist es eben, es ist ein politisches Amt und ist auf der politischen Ebene angeordnet, auch aber in der Hierarchie der Verwaltung, weil die Verwaltung ist ja das, was die Unterstützung auch herbeiführen oder beziehungsweise liefern muss. Also es ist natürlich für einen Landkreis insoweit von Bedeutung, da die Pflöcke eingeschlagen werden für unterschiedlichste Themenbereiche. Und meine Themenbereiche waren eben frauenpolitische und gleichstellungspolitische Themenbereiche, die im Landkreis abgebildet wurden. Also ich habe auch Sprechstunden angeboten, regelmäßig, wöchentlich war das fest gezurrt. Das wurde auch pressemäßig ganz klar dann veröffentlicht, wann man mich wie erreichen kann. Natürlich auch außerhalb dieser festgelegten Sprechstunde war ich immer für die Bürgerinnen erreichbar. Aber dennoch war eine große Anzahl von Anfragen für den festgelegten Zeitraum.
Und habe ich richtig verstanden, dass du hast also sowohl in der Verwaltung gewirkt als auch in der Politik und warst auch noch eine Gleichstellungsbeauftragte?
Das war dort.
Das ist ja krass.
Das ist krass. Einerseits sieht es sehr, sehr krass aus oder es schaut, sieht es so, ja, man denkt das. Aber die Gleichstellungsbeauftragte für den Kreis, die wurde eben politisch dann auch so abgebildet. Und dennoch war meine Arbeit parteiübergreifend. Mhm. Also es hing nicht an der politischen Bindung, die mich auch in dieses Amt gehoben hat, weil diese Positionen sind ja politisch besetzt, aber es war der Fokus darauf, parteiübergreifend zu wirken und diese parteiübergreifende Wirkung, die habe ich auch in meinen Netzwerken ganz deutlich nach vorne gestellt. Mhm. Also es war für mich nie wichtig, ein Parteibuch zu haben, sondern es war mir wichtig, in den Themen zu wirken und etwas auch zu bewirken.
Damit kommen wir ja schon gleich richtig in die Frage rein, was macht denn besonders Spaß an der Arbeit? So, was gibt es sowas, wo du sagst, das war richtig ein cooles Projekt, das hat total Spaß gemacht oder überhaupt etwas, was dich getragen hat die ganze Zeit?
Also natürlich ist man frei. Man kann agieren, hat bestimmte Rahmenpfeiler, mit denen man arbeiten muss, aber man kann frei agieren. Man hat also ja keine vorgesetzten Strukturen, ähnlich wie Gleichstellungsbeauftragten in aller Regel ja auch nicht. Aber man hat natürlich noch andere Dinge, die man politisch ganz gut verorten kann, ohne niemanden fragen zu müssen, auch wenn man sich immer, wie überall im Leben, abstimmen muss. Und dabei dann auch Spaß macht, dass man frei fliegt, sage ich jetzt mal einfach, ist natürlich, dass man sich auch ein Stück weit die Themenfelder suchen kann, auf die man sich stürzen möchte. Das ist auch etwas, was sehr positiv ist. Und dann die Verwaltungsmitarbeitenden im Hintergrund, die deutlich dann auch sagen, naja, das ist gut, das mach mal, oder das machen wir lieber nicht, das ist zu gefährlich. Also da hat man ja eine gute, auch so ein Stück weit eine gute Rückversicherung, um nicht in seiner Euphorie irgendwo zu landen, wo man auch sich auf Glatteis begeben. Weil das ist auch ein Thema, Glatteis. Also man kann natürlich auch, man hat ja, weil man eine bestimmte politische Herkunft hat, auch Menschen, die am Zaun stehen und das so beobachten und warten darauf, dass man das erste Mal stolpert, weil man sich verstolpert hat. Das sind nicht nur die politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerber, sondern sind eben auch die eigenen politischen Leute, die sagen, ach, das ist aber ein Thema, das passt vielleicht gar nicht so oder passt uns nicht, dass sie das jetzt aufgreift. An diese Dinge, mit diesen Dingen bin ich auch konfrontiert worden.
Und meinst du, das ist besonders als Frau nochmal, dass du genauer oder anders beobachtet wirst als ein Mann?
Also das ist auf jeden Fall, zumindest in den Jahren geworden, die Jahre sind ja jetzt etwas noch fortgeschritten, allerdings beobachte ich es heute noch. Also deutlich, es ist ja eine Uniformiertheit, die Frauen dann teilweise den Männern nachahmen, um unauffällig dann doch ihre Ziele zu erreichen. Das kann einerseits Taktik sein, das andererseits ist das aber auch etwas einfach, um sich das Leben selbst ein bisschen einfacher zu machen. Hat man dann bestimmte Verhaltensmuster, die Männern ähneln und wir geben unsere Identität manchmal ein Stück auch auf.
Und gucken auch andere von außen anders, so nach dem Motto, na, für eine Frau hat sie das ja ganz gut hingekriegt? Oder ist die Anerkennung und Wertschätzung gleichzusetzen mit der eines Mannes? Oder muss man mehr erreichen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen?
Man muss fleißiger sein, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Man muss mehr erreichen. Man darf aber nicht zu viel erreichen, sonst ist der Neid wiederum zu groß. Und gerade in einem politischen Umfeld, das nicht ganz oben ist, wird das auch gewichtet. Wieso hat dir die mehr Presse- und Öffentlichkeitsaufmerksamkeit erzielt, wie ich vielleicht? Das ist etwas, was auch ein Spannungsfeld ist, was ich deutlich erlebt habe.
Und das ist gerade so ein bisschen die Herausforderung in der Balance zwischen Veilchen im Moose und stolzer Rose.
Ja. Das sollten wir eigentlich überwunden haben. Das ist ja in unseren Köpfen teilweise noch sehr verankert. Also Erziehungsdinge sind das sicherlich auch. Aber das ist durchaus auch vor allen Dingen in den Köpfen mancher Männer noch verankert. Das sittsame Veilchen. Ja, ein schönes Zitat, ja.
Ja, das ist ja wichtig, auch als Frau ja, seine Flocke einzuschlagen, aber es wird ja doch noch wieder ganz anders bewertet, auch von außen.
Man wird auch bewertet, man wird wirklich anders bewertet. Ich war manchmal im Spannungsfeld für mich persönlich zu überlegen, wirst du wirklich anders bewertet oder ist das auch nur ein Vorurteil im Kopf von Frauen? Also, dass wir uns selbst dann auch immer in den Schatten stellen oder sagen, wir nehmen zur Kenntnis, dass man uns bewertet, aber dennoch ist es weil vielleicht auch immer noch nicht die Parität erreicht ist. Deswegen sind ja manchmal Frauen in bestimmten Positionen noch Exotinnen und werden dann auch bewertet. Und es ist ja auch legitim, wenn man nur selbst das Gefühl hat, eine andere Bewertung findet statt. Ist ja erstmal legitim. Muss man ja nicht hinterfragen muss man es schon, aber das muss man nicht negativ auf die negative Seite stellen.
So ein bisschen wie bei Vorstellungsgesprächen, wenn die Frauen gefragt werden, na, haben sie eigentlich Kinder? Und bei dem Mann wird es gar nicht hinterfragt, wie macht er das denn bloß, wenn er Kinder hat und arbeiten will. Bei den Frauen wird dann schon mal eher geguckt. Darf ja nicht gefragt werden, aber die Frage kommt ja bei Frauen doch immer im Hinterkopf irgendwie mit, anders als bei Männern. Nochmal auf deine Arbeit zurück. Spaß war das Handeln können, das Themen setzen, Flöcke einschlagen, umzusetzen. Und gibt es auch Dinge, wo du sagst, boah, das war echt richtig Herausforderung in der Arbeit?
Es gab viele verschiedene Herausforderungen, aber eine war für mich besonders herausfordernd, als wir in dem Landkreis das Frauenhaus schließen mussten. Es war dann so, dass die finanziellen Rahmenbedingungen des Landes anders gesetzt wurden und mit dieser Setzung der Kürzung der Mittel, beziehungsweise die Mittel wurden komplett eingestampft, war dann auch verbunden, dass der Kreistag gesagt hat, wir geben auch keine Mittel mehr für das Frauenhaus, also schließen wir das Frauenhaus. Und da stand ich an vorderster Front und da wurde dann natürlich auch von den Lobbyverbänden ganz verständlicherweise, ja, auch den Frauenverbänden gesagt, das könnt ihr gar nicht machen. Da stand ich persönlich im Fokus. Und auch vielfach in der Presse und musste sehen, wie wir das in der Verwaltung dann auf eine andere Seite heben. Und das haben wir geschafft. Wir haben viele Vernetzungsgespräche auch geführt, haben auch ganz intensiv überlegt, wie können wir das heilen, ein Stück, dass es zu einem positiven Ende führt. Auch die Polizei hat uns da sehr unterstützt, die Polizeidirektion damals, und wir sind zu einer Lösung gekommen. Wir haben ein Nottelefon installiert. Die beiden Frauenhäuser waren gut zu erreichen an den Rändern des eigentlichen Landkreises. Und es hat sehr gut funktioniert. Also das war etwas, dort sind dann auch, also insbesondere der Verein Frauen helfen Frauen, ich würde sagen, sicherlich nicht zu 100% überzeugt gewesen. Aber es war dann so, dass das Anerkenntnis der Bemühungen, das war dann deutlich. Und es war im Anschluss auch eine gute Zusammenarbeit mit all den Frauenverbänden wieder möglich, nachdem der erste Aufschrei vorbei war und aber gesehen wurde, dass unsererseits dort verantwortungsvoll gehandelt wurde.
Das stelle ich mir richtig schwer vor, weil ich glaube, dass es der Silke damit nicht gut ging, aber die Dezernentin musste das so umsetzen. Und das, glaube ich, ist auch eine ganz große Herausforderung in der Politik allgemein, dass man vielleicht selber für sich sagt als Mensch, so geht es einfach gar nicht, aber dann politisch das einfach nicht anders geht. Und das ja dann so einen lösungsorientierten Blick zu haben und dann das ist ja ein großartiges Ergebnis dann.
Es geht nur auch mit einem kühlen Kopf und mit einfach Abwägbarkeiten, weil wenn Dinge einfach nicht änderbar sind, dann muss man sich damit abfinden. Das kennen wir ja aus vielen Bereichen. Muss dann aber schauen, wie ist der Seitenstreifen, den wir befahren müssen und wie können wir den auch realisieren.
Und wie hast du in der Situation auf die Silke aufgepasst? Also die vielleicht sagt, so darf es ja nicht sein, das ist jetzt richtig blöd, aber ich muss es jetzt irgendwie umsetzen. Also manchmal haben wir ja in unseren unterschiedlichen Rollen, die wir haben, mit uns selber schon Konflikte, dass wir uns eine Woche streiten können mit uns selbst. Wie bist du damit umgegangen?
Ach, ich habe die Silke gar nicht immer so gesehen. Also ich war mir da gar nicht so wichtig. Ich bin so ein Mensch, der immer funktioniert, wenn er funktionieren muss. Und so habe ich das dann auch vielleicht mit einer gewissen erziehungsmäßig antrainierten preußischen Disziplin einfach gemacht. Das klingt jetzt auch vielleicht altbatsch oder so, aber ich muss ehrlich sagen, das, was zu tun ist, muss getan werden. Und so agiere ich dann auch. Und natürlich, ich persönlich habe ein großes Hobby und bin ganz viel im Wald und bin dort unterwegs und habe mir die Kraft dann da geholt. Und die Kraft auch mit meinen beiden Kindern, das war dann wichtig für mich.
Kinder ist ein ganz toller Ball, den du mir gerade in Zug wirfst. Ich weiß, du bist sehr jung verwitwet und warst auch alleine mit den Kindern, auch während du als Dezernentin gearbeitet hast in der Zeit. Wie alt waren deine Kinder damals, als du plötzlich alleinerziehend warst?
9 und 4 Jahre alt. Und das war eben auch diese Herausforderung, wo ich sagte, wir haben uns dann preußisch diszipliniert der Situation gestellt und wussten aber, wir müssen ja weiter alle zusammen und haben das auch geschafft. Und ich war aber auch getragen in der Verwaltung. Also man muss ja dann sehen, man hat ja dann auch seine Freunde oder Verbündeten, um das zu nennen. Und einen guten familiären Freundeskreis hatte ich, die uns ganz, ganz wunderbar aufgefangen haben. Und dann konnte man arbeiten. Also und das ist ja dann das, was was jedem, nicht jedem gegeben ist. Auch Menschen haben Selbstheilungsimpulse in sich, die einen mehr und die anderen weniger. Wahrscheinlich sind die genetisch angelegt. Und so konnte ich ganz gut über die Situation hinwegkommen und habe es vielleicht einfach weggearbeitet. Das heißt nicht, dass sie bis zum Ende aufgearbeitet worden ist. Ja, das muss man auch realistisch sehen.
Und es war ja noch eine andere Zeit, um alleinerziehend zu sein, gerade in Westdeutschland, was die Kinderbetreuung angeht. Das haben wir ja hier im Podcast auch schon besprochen. Hast du das gut lösen können mit der Betreuung? Oder gab es da ganz besondere Herausforderungen? Gerade als Dezernentin kann ich mir vorstellen, dass du sicherlich auch Abendtermine hattest und Kinder, die 9 und 4 sind, denen kann man nicht sagen, Mutti geht nochmal eben unterwegs. Das ist ja schon echt großer Kraftakt, oder? Herausforderung.
Das war eine echte Herausforderung, aber da kannte ich, wie ich eben schon sagte, auch auf mein familiäres Umfeld beziehungsweise auf Freunde, die sich der Situation wirklich angenommen haben und gesagt haben, also wir unterstützen dich und wir sind deine Kinder, die nehmen wir so auch auf und das hat mich, ja, das nimmt man dann ja so wahr und das macht mich bis heute sehr dankbar.
Das ist ja auch heute immer noch so, dass viele Frauen sich scheuen, auch den Weg in die Politik zu gehen, ne? Weil gerade die Vereinbarkeit mit kleinen Kindern, gerade die Abendtermine einfach auch eine große Herausforderung sind. Ja, wie auch immer man das mal lösen kann. Ich verstehe es ja auch, es ist eben viel ehrenamtlich und viele Menschen sind eben berufstätig, sodass die Dinge auch am Abend laufen müssen, aber doch ist es herausfordernd. Ich fand jetzt aber, dass wir ganz gute Lösungen gefunden haben in der Corona-Pandemie, weil wir dort natürlich auch Sitzungen online gemacht haben und dann konntest du auch mal nebenbei vielleicht für die Kinder ein wenig da sein. Sicherlich nicht perfekt, aber es war vielleicht auch ein bisschen lösungsorientierterer Ansatz.
So weit waren wir damals ja noch lange nicht. Ne? Ja. Und dennoch, ich fand das jetzt auch sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeiten der Digitalisierung so genutzt haben. Und natürlich haben wir hier auf dem Land andere Herausforderungen oder auch Bedingungen gehabt, wie möglicherweise Personen in Städten, die kleinere Wohnungen haben, weniger Freiraum. Es hat alles seine beiden Seiten, aber wir haben eine neue Seite kennengelernt, unseren Arbeitsalltag zu organisieren. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Und selbst habe ich das auch in Teilen, also erlebt, genossen und auch mich fortentwickelt dadurch.
Was ja dann dadurch auch eine ganz besondere Stärke ist, ja, dass du auch weißt, wie das ist, alleinerziehend zu sein und dadurch natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel auf die Politikerinnen auch nochmal wieder hast in deiner Arbeit jetzt. Was denkst du, was könnte Frauen das strukturell erleichtern, sich ehrenamtlich zu engagieren in der Politik?
Also zunächst muss eine große Offenheit da sein. Und es muss auch eine Offenheit da sein, sich politisch verorten zu wollen. Im Hinblick auf Parteiprogramme und auf Ideale. Man muss Ideale haben und diese Ideale versuchen, im politischen Umfeld auch durchzusetzen. Die Rahmenbedingungen, das hattest du eben auch schon gesagt, sind schwierig. Ehrenamtliche Politik ist in den Nachmittags- und Abendstunden. Da sich vorher genau zu überlegen, wie kann ich das machen und habe ich ein Umfeld? Wir sind noch nicht so weit, Ganztagsunterbringung zu haben, über die man auch diskutieren könnte an dieser Stelle, weil man möchte ja den Spagat machen. Wenn man in einer guten Partnerschaft ist, kann man den Spagat gut hinbekommen, in einem positiven Dialog darüber zu sagen, jeder hat seine Aufgabe im wahrsten Sinne des Wortes und macht seinen Job und geht seinen Interessensfeldern nach. Die Politik muss natürlich sich langfristig überlegen, ehrenamtliche Menschen zu begeistern, um auch unser System weiter auf tragfähige Säulen zu stellen, auch dort noch intensiver über Kinderbetreuungsmöglichkeiten nachzudenken, wenn sie denn auch erbeten werden. Also wir können nicht grundsätzlich sagen, es gibt abends zwischen 18 und 22 Uhr eine Kinderbetreuung, aber wenn wir wissen, wir haben in unserem Gremium 5 Frauen, die alleinerziehend sind, parteiübergreifend, dann bitte auch in dieser Richtung mal denken. Also da einfach mehr Offenheit. Und das eben nicht abzustempeln und zu sagen, nee, Frauen kann das per se dann nicht. Denn wir sind ja eigentlich, über diesen Schritt sind wir ja rüber. Mhm. Also wir sind ja so weit, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, bist du Frau oder Mann. Zumindest sollten wir es nicht, wenn du dich engagierst.
Und zur Not ist eben auch mal ein Baby mit auf einer Sitzung und wird von zwei Eltern parallel abwechselnd betreut und überschneidet das einfach mal eine Stunde. Auch diese Dinge können wir vielleicht ja besser aushalten, als das im Moment der Fall ist. Eine Frau, die sich politisch engagieren möchte, muss sich ja irgendwie entscheiden, unter welchem Mantel, in welchem Mainstream sie sich begibt. Ich sehe wenig Chancen, politisches Engagement von kommunaler Ebene mal weg. Wir sind ja beide Gleichstellungsbeauftragte in Ämtern und wir wissen, es gibt Wählervereinigungen und natürlich muss man da nicht auf Parteipolitik festgelegt sein. Aber wenn es dann doch schon in Richtung Kreis- oder Landes- oder Bundespolitik geht, dann ist ja schon ein gewisser Mainstream nötig für sich selbst. Wie kann man dorthin finden? Und wie geht man damit um, dass man ja nie eine 100% Schnittmenge hat?
Also, das ist ein guter Begriff, der alte Schnittmengenbegriff aus der Mengenlehre. Ich empfehle da tatsächlich die Parteiprogramme sich anzuschauen und zu sagen, wo ist da tatsächlich die höchste Übereinstimmungsquote zwischen meinen Idealen, die ich mitbringe. Und ich betone Ideale. Man sollte, wenn man wirklich sich politisch engagieren möchte, man sollte schon auch mit den Idealen in die Politik gehen und sagen, ich habe hier das gefunden, was meiner Persönlichkeit am meisten entspricht und da versuche ich dann auch, Inhalte zu platzieren und die dann umzusetzen. Es ist schwierig, weil auch die Parteienlandschaft ein bisschen sehr verschwommen ist. Mhm. Wir haben nicht mehr die Trennschärfe, die es vor, ich sage es jetzt für mich mal so, zwischen vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch gegeben hat, wie man sich einfach für eine Partei entscheiden konnte. Man sieht es an der Kandidatenstruktur, man sieht es auch, wie Parteien Kandidatinnen und Kandidaten auswählen, dass einfach, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Mhm. Das verwischt alles. Mhm. Das macht es auch schwierig. Mhm. Ich glaube, das macht auch die Zahlen aus unseres politischen werden es insgesamt für uns, dass eben die Prozente so wenig voneinander abweichen manchmal.
Und auch glaube ich manchmal, dass die Entscheidung den Menschen schwerer fällt und deshalb auch die Wahlbeteiligung so gering ist, was ja auch dramatisch ist, wie ich finde.
Weil die Trennschärfe fehlt. Also Menschen entscheiden sich dann nicht mehr, weil sie gar nicht mehr wissen. Also so wähle ich die... Die kommen da nicht dran, die bilden eine Koalition mit denen, dann ist es genau das, was ich nicht wollte. Also das ist einfach, glaube ich. Und dieses, weil es nicht mehr an Deutlichkeit, weil die Klarheit nicht mehr ist, deshalb gehen die Menschen dann auch nicht mehr wählen. Also die Bürgerinnen und Bürger sagen dann, nö, ist ja egal. Mhm. Also ist fatal für die Demokratie, finde ich, aber ist vielleicht so eine Haltung, die ich auch immer wieder mal höre. Was soll ich denn machen? Ich weiß es gar nicht.
Und als Politikerin oder auch als Politiker, hast du da einen Ansatz, eine Idee, wie man damit umgehen kann, wenn eine Partei sich für eine Haltung entscheidet, die dir selbst aber nicht entspricht? Also sind wir wieder bei der Schnittmenge, weil es gibt immer Themen, wo du sagst, das würde ich jetzt mal irgendwie ganz anders sehen und du kannst es natürlich immer im innerparteilichen Dialog, kannst du dich ja auch immer dafür einsetzen, aber manchmal kommt man ja vielleicht nicht durch mit seiner eigenen Idee. Was für einen Tipp hast du da, das auszuhalten, dass du praktisch mit deinem Gesicht ja auch für etwas stehst, wo du gar nicht hinterstehst, mit deinem Geist?
Das kann man nur dickhäutig aushalten. Also entweder man zieht dann die Konsequenzen, man geht einen offenen Diskurs ein, also wirklich und zieht sich dann zurück. Oder man sagt, an der Stelle habe ich eben keine Schnittmenge, aber ich bleibe dabei, weil die Grundideale, die ich habe, die sind mir noch so nah, dass ich weiter agiere. Also das finde ich ist wichtig. Durchhalten ist ja ein Motto, was wir in vielen Bereichen des Lebens haben müssen. Und wir müssen manchmal durchhalten und aussitzen, sonst kommen wir einfach nicht weiter. Und unsere Ideale dann ganz aufzugeben, das halte ich für fatal. Das ist auch für unsere Demokratie ganz schlecht.
Mhm. Ja, Politik ist kein Ponyhof.
Nö, das Leben ist ja eben zusammen kein Ponyhof. Also von daher, warum sollte es die Politik sein?
Silke, wenn du dir vorstellst, wir haben 2030 oder 2035, gibt es irgendwas, wo du sagst, das müsste jetzt anders sein? Das wünsche ich mir.
Überhaupt nicht mehr zu hinterfragen, ob Frau oder Mann in der Politik agieren, sondern Frau und Mann ganz gleich, sie agieren zusammen, sie bringen etwas auf den Weg und wir sind dann wirklich paritätisch unterwegs und auch diese Quotenfragen und das alles, das finde ich, das müsste irgendwann mal jetzt tatsächlich unter den Tisch fallen können. Wir müssen einfach gleichberechtigt unterwegs sein und das auch anerkennen und ja, das wäre mein Wunsch und wir dürfen uns immer was wünschen und so bleibe ich dabei dann auch, dass ich sehe, dass wir auch als Gleichstellungsbeauftragte da gestärkt werden in unserem Bemühen und auch junge Frauen mitnehmen, weil da sehe ich auch dieses Stück weit, wir haben ja jetzt bestimmte Bewegungen, die junge Menschen wieder ein bisschen aktiver werden lassen, allerdings ja auch nur in einem bestimmten Themenfeld jetzt so, das müsste gesamtgesellschaftlich einfach, dieses Themenfeld müsste ausgeweitet werden auf gesamtgesellschaftliche Fragen, dass junge Leute sich dort engagieren und wir haben ja da in Schleswig-Holstein auch diese gute Möglichkeit der Kinder- und Jugendbeiräte, die noch viel gestärkter werden müssen und auch da sind es ja junge Frauen, die sich dann engagieren können und die dann ein Verständnis, ein Grundverständnis für Politik entwickeln und daraus dann auch weitere Schritte vielleicht gehen. Das ist so mein Wunsch, junge Leute einfach auch mitzunehmen und ja, und für die Frauen Selbstverständlichkeiten. Es klingt fast ein bisschen albern, wenn man das sagt, aber ich würde es ja nicht sagen, wenn es alles so selbstverständlich wäre.
Genau. Und Quote ist ja auch nochmal wieder so ein Thema für sich. Also ich würde jetzt so gerne über die Quote reden, aber vielleicht muss man da einen eigenen Podcast machen. Meinst du denn, dass Quote an sich abgeschafft werden sollte oder dass einfach die Quote irgendwann überflüssig ist?
Also ich finde, sie muss irgendwann überflüssig sein, aber es gibt bestimmte politische Parteien, ohne die Quote wäre dort nie etwas erreicht worden. Da erinnere ich immer an Frau Süssmuth, Professor Süssmuth, die gesagt hat, gerade in der CDU muss eine Quote her, sonst wird da nichts draus. Und da gibt es ja immer auch Frauen, die mir jetzt sagen würden, nein, ich will keine Quotenfrau sein. Nö, ist doch völlig wurscht. Also wenn wir es nicht anders machen können, dann ist es wichtig, Quoten. Dann, sonst wären in bestimmten politischen Parteien die Frauen immer weiter, immer noch auf anderen Listen. Listenplätzen. Ich finde, Frau sollte sich da auch nicht so zu schade sein, zu sagen, ich bin eben, weil 1, 2, 3 die Liste war, auf die Liste gekommen. Da ist, wie gesagt, gibt so unterschiedliche Diskussionskulturen rüber. Aber ich halte mich da.
Also kein Plädoyer für das Abschaffen von Quoten, sondern der Wunsch, die Vision, dass die Quoten einfach irgendwann gar nicht mehr mitgedacht werden müssen, weil es von ganz alleine
so ist. Weil es von ganz alleine so ist und weil auch genügend Frauen da sind. Also das ist ja auch nochmal ein Thema.
Ja,
ne? Genau. Also grundsätzlich werden wir sicherlich 2023 überhaupt das Problem bekommen, die Listen grundsätzlich zu füllen. Also generell.
Ja, deswegen genau. Habe ich ja
deswegen
auch...
Deswegen der frische Wind. und auch die jungen Leute. Und das ist ja so das. Das sind ja immer parallele Dinge, die wir diskutieren. Dass Frau alleine auf der einen Seite, aber ja auch als Gleichstellungsbeauftragte in unseren Verwaltungen wissend, dass es einfach Probleme gibt in den kleinen Gemeinden, Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern.
Ja. Alleine das ja schon, um den Tag der Wahl überhaupt durchführen zu können. Ja. Das haben wir jetzt bei uns im Amt gerade, was ich bei euch wahrscheinlich auch, dass es super schwer ist, ehrenamtliche Menschen zu finden, die Wahlzettel auszählen.
Ja. Also wir haben das jetzt auch bei uns im Amt so, dass wir die Verwaltung viel mehr, also viel mehr Aufrufe an die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sagen.
Wir sind auch zum großen Teil im Einsatz
hier. Macht bitte mit, weil draußen die Bevölkerung da nicht mehr so eine Lust drauf hat. Das ist so, ne? Oder was auch immer die Gründe sind.
Ja, eins der dicke Bretter ist, ich hätte meinen Podcast dicke Bretter nennen sollen. Vielleicht muss ich die nochmal umbenennen. die gebohrt werden müssen. Ja. Silke, super vielen Dank dafür, dass du heute bei mir bist. Und Ja, wir sehen mal, dass wir uns weiter mit den dicken Brettern der Gleichstellungsarbeit und dem frischen Wind in der Politik beschäftigen.
Ich bedanke mich auch sehr, hier in Kellinghusen gewesen zu sein. Vielen Dank.
Ja, super, dankeschön.
Das war Nordisch Gleich, der Podcast zu Feminismus und Gleichberechtigung aus Schleswig-Holstein mit Wiebke Tischler. Links und Informationen zu dem heutigen Thema findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne, wenn ihr Anregungen für weitere Themen habt oder mir eine Rückmeldung geben möchtet. Ich freue mich total, wenn euch meine Sendung gefällt und ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Also liken, kommentieren und verlinken. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.